Ich habe nicht nur als Schatzmeister dafür geworben im Präsidium, dass diese Broschüre finanziert wird, sondern ich darf sagen, dass ich auch die Idee und den Antrag dazu eingebracht habe, weil ich glaube, dass wir da vertiefte Argumente immer brauchen. Wir verdanken, dass wir das heute vorstellen können als DEG, dass der wunderbaren Zusammenarbeit mit dem Middle East Freedom Forum Berlin. Ich möchte daran erinnern, dass das bereits die dritte Broschüre ist, die wir gemeinsam gemacht haben. Zunächst haben wir begonnen 2016. Das war auch eine Anregung aus Bremen über die Boykottbewegung gegen Israel und 2017 dann über den Sechstagekrieg. Dazu kommen Veröffentlichungen über die Nakba, die auch von diesen Damen und Herren wesentlich gemacht worden sind, und über das Israel-Bild in Schulbüchern. Und ich möchte mich an der Stelle einfach mal ganz, ganz herzlich bedanken für die wunderbare Zusammenarbeit mit den Damen und Herren des Middle East Freedom Forum. Das ist wunderbar, denn ihr helft der DEG ganz wesentlich bei der Formulierung und Verbreitung von guten Argumenten für die Grundsätze unserer Arbeit, die Freundschaft mit Israel. Das gilt ja auch für das Thema des Abends. Herr Feike hat eben sozusagen eine Kurzfassung der Antwort vorgetragen. Ist ja auch einfach. Diese Forderung nach Rückkehrrecht ist Teil des Versuchs, die Gründung des jüdischen Staates rückgängig zu machen, die Juden wieder zu einer Minderheit zu machen. Der Status des Flüchtlings, darauf haben Sie hingewiesen, Herr Feike, kann ja nicht ewig aufrechterhalten werden. Das Gute ist, diese Broschüre liefert darüber hinaus viele weitere vertiefende und klärende Argumente, die diese Kursfassung auffächern und begründen. Ich glaube aber auch das haben Sie angesprochen, Herr Feike, dass wir Antworten finden müssen auf die emotionalen Unterstützung, die in europäischen Gesellschaften eben immer auch das Bild des Flüchtlings auslöst, der immer noch den Schlüssel zum Haus seiner Großeltern aufbewahrt. Und da leistet die Broschüre sehr Wichtiges, indem es ausdrücklich unterschiedliche Perspektiven aufnimmt, auch unter den Nachkommen der Menschen, die nach Gründung Israels ihre Heimat verlassen haben oder verlassen mussten. Ich bin überzeugt, dass ohne das Begreifen der Lage aller Beteiligten wir keine Vorstellung über eine bessere Zukunft, die ja irgendwie gemeinsam sein muss, entwickeln können. Der Vielfalt der Perspektiven in der Broschüre haben die Veranstalter auch dadurch Rechnung getragen, dass uns heute eine Autorin und zwei Autoren in die Aussagen der Broschüre einführen werden: Ulrike Becker, Jörg Grenzmann und Michael Spanheim. Aus verständlichen Gründen ist jetzt niemand dabei, der die Beiträge aus den Lagern verfasst haben. Das ist klar. Die sind ja zum Teil auch unter schwierigen Bedingungen gemacht worden und mussten gemacht werden. Soweit meine Einleitung. Und wir beginnen jetzt so, dass die drei Autorinnen jeweils Schwerpunkte ihrer Beiträge vortragen. Wir beginnen mit Herrn Jörg Grenzmann. Er ist Politikwissenschaftler und Programmdirektor des MFFB. Er leitet dort die Bildungsabteilung. Von seinen Veröffentlichungen möchte ich nur die Arbeiten zum Israel-Bild in Schulbüchern nennen, neben anderen. Meine Frage an Sie, Herr Grenzmann, wäre einleitend: Warum spielt diese Forderung nach Rückkehrrecht eine immer noch so zentrale Rolle in den politischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten, aber auch für das Verständnis des Konfliktes in der deutschen Öffentlichkeit? Welche Bedeutung hat diese Forderung für das Selbstverständnis der politischen Palästinenser, und welche mobilisierende und gleichzeitig blockierende Kraft entfaltet es immer noch? Bitte führen Sie uns in Ihre Gedanken der Broschüre ein. Bitte schön.
Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite. Erstmal vielen, vielen Dank sowohl an Jochen Falke als auch an Hermann Kuhn. Hermann Kuhn, der diese Broschüre möglich gemacht hat. Das ist ganz wunderbar, dass diese Kooperation zustande gekommen ist und immer wieder zustande kommt. Und ich finde das nicht nur wegen dieses Themas, sondern auch grundsätzlich wirklich wichtig und wegweisend, weil wir allesamt, die wir uns für die Themen und die Herausforderungen in der Region, im Nahen und Mittleren Osten interessieren, immer wieder gute, fundierte Argumente brauchen, um Mythen entgegenzutreten. Es geht also um den Unterschied, so sage ich gerne dazu, von Faktizität und Narrativ. Und Narrativ ist ein ganz zentraler Begriff, der uns heute Abend noch ein bisschen weiter interessieren wird, um aber diese Forderung nach sogenannter Rückkehr ins israelische Kernland, vor allem von der palästinensischen Autonomieregierung vertreten, warum die so zentral ist, würde ich Sie jetzt gerne noch einmal einladen auf eine kurze, aber wichtige historische Reise, damit wir das Thema heute ein wenig kontextualisieren können und einbetten können in das, was die Debatte ist, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in Europa, in den USA. Und da ist es durchaus dienlich, daran zu erinnern, dass die jüdische Präsenz, wenn wir an das alte Palästina denken und an die Aufteilung der Region heute, dass diese jüdische Präsenz, meine Damen und Herren, über Jahrtausende hinweg nicht nur historisch existiert hat, sondern nicht zuletzt durch die Gründung des Staates Israel bis heute existiert. Ein erster Mythos, der auch mit der Flüchtlingsproblematik zu tun hat und der Interpretation dessen, was 1947, 48, 49 geschehen ist, ein erster Mythos geht davon aus, und das ist ein zentrales Motiv, meine Damen und Herren, des palästinensischen Narrativs, dass Juden zu bestimmten Zeiten in dem, was wir heute unter Israel und den palästinensischen Gebieten verstehen, gar nicht existent waren. Das mag überraschen, aber wenn Sie mal einen Blick werfen in ein palästinensisches Schulbuch, finden Sie das dort eins zu eins. Juden wird damit in ganz entscheidender Weise die Legitimation, ein legitimes Recht, dort in der Region zu sein und sich in der Folge dessen auch politisch souverän zu verhalten, abgesprochen. Das hängt damit zusammen, dass eben bestritten wird, dass sie dauerhaft da waren. Wir gehen davon aus, dass die jüdische Präsenz Jahrtausende alt ist und dadurch entwickelt sich selbstverständlich ein Anspruch, der genauso legitim ist wie der Anspruch etwa von palästinensischen Arabern auch heute noch. Darum geht es also zunächst mal nicht, das zu bestreiten. Dennoch, und nichtsdestoweniger, kommt es sehr darauf an, sich die faktischen Ereignisse, die Historie, die nicht zuletzt zur Gründung des Staates Israel geführt haben, sich sehr genau und die Folgen dieser Staatsgründung vor Augen zu halten. Und da spielt es eine wichtige Rolle, meine Damen und Herren, dass, Sie erinnern sich, im Jahre 1947 die Vereinten Nationen beschlossen haben, das Mandatsgebiet Palästina, das also etwa die Region des heutigen Staates Israel und der palästinensischen Gebiete umfasst, zu teilen. Großbritannien hatte ja beschlossen, das alte Völkerbundmandat zurückzugeben an die UN, die Vereinten Nationen, die sich gegründet hatten. Und die sind dann zu dem Ergebnis gekommen, nachdem das tatsächlich vor Ort auch aufgeklärt und geklärt wurde, dass die beiden Ethnien, die palästinensischen Araber auf der einen Seite, die Juden auf der anderen Seite, nicht in einem einzigen Staat würden existieren können. Das konnte man damals, so ähnlich wie schon in den 30er Jahren, sehr genau feststellen. Es gab großen Widerstand, tatsächlich vor allem auf Seiten der palästinensischen Araber unter ihren politischen Führern. Und da sollten wir auch immer gut unterscheiden zwischen einer politischen Führung und der, ich sage jetzt mal, Normalbevölkerung. Großen Widerstand einer radikalen Fraktion und den damaligen Mufti von Jerusalem überhaupt gegen die Anwesenheit und Präsenz von Juden in Palästina. Ich hatte Ihnen gesagt, das ist historisch gerechtfertigt und legitim. Die Vereinten Nationen beschließen also, und jetzt komme ich auf unser Thema im engeren Sinne zu sprechen, keine Sorge, 1947 einen Vorschlag zu entwickeln, der die Teilung des Mandatsgebietes Palästina vorsieht in einen souveränen jüdisch-israelischen Staat, was bedeutet hätte, jüdisch-israelische ethnische Mehrheit mit einer arabisch-palästinensischen Minderheit und nichtsdestoweniger und völlig gleichberechtigt einen neuen palästinensisch-arabischen Nationalstaat mit einer palästinensisch-arabischen Mehrheit, sozusagen spiegelbildlich, und einer jüdischen Minderheit. Ich werde jetzt auf die Territorialfrage nicht weiter eingehen, aber Ihnen eines nochmal ans Herz legen, weil das fast völlig unbekannt ist. Diese Teilungsresolution, meine Damen und Herren, die Resolution 181 der damaligen Vollversammlung der Vereinten Nationen, sah vor, dass zwei demokratisch verfasste Staaten, das ist ganz wichtig für die Folgeereignisse, Seite an Seite hätten existieren sollen. Wenn Sie sich den Text, wenn Sie mal Zeit und Lust haben, dieser Resolution 181 anschauen, werden Sie feststellen, das sah vor, dass sich beide Ethnien, so wie wir das heute auch verstehen würden, demokratisch verfassen sollte, mit Frauenrechten, Frauenwahlrecht, mit der Gleichberechtigung von entsprechenden Minderheiten und ganz entscheidend, diesem ganz entscheidenden Kriterium einer Gewaltenteilung, Checks and Balances. Beide Staaten hätten also nebeneinander als demokratisch verfasste Staaten existieren sollen. Sie kennen die Geschichte. Die UN-Vollversammlung stimmt diesem Teilungsplan unter diesen Prämissen, das ist ja so wichtig, zu. Zwei Demokratien nebeneinander, übrigens hätten in einer Wirtschaftsunion verbunden sein sollen. Und dann kommt es zur Abstimmung, die Mehrheit der damaligen Vereinten Nationen stimmt dem zu und die beiden Konfliktparteien werden natürlich dann quasi sinnbildlich gefragt. Und während die jüdisch-israelische Seite diesem Teilungsplan zustimmt, die Zionisten oder Juden, wie auch immer, hatten ja schon demokratische Organe gebildet bis zu diesem Zeitpunkt, lehnt der palästinensisch-arabische Teil diesen Teilungsplan, der die Demokratie vorgesehen hätte, rundheraus ab. Und zwar nicht nur die palästinensischen Araber unter ihrer damaligen Führung, übrigens hat man die Normalbevölkerung gar nicht gefragt, das ist auch ein interessanter Aspekt, sondern auch die übergeordnete Interessenvertretung damals, die Arabische Liga. Und das ist für den weiteren Verlauf dieses arabisch-israelischen Konfliktes, meine Damen und Herren, und damit auch für die Flüchtlingsfrage von entscheidender Bedeutung. Denn während dann quasi das junge Israel oder das Kabinett in Spe aus dieser UN-Entscheidung den Schluss zieht, Israel zu gründen am 14. Mai 1948 mit der Verlesung der Unabhängigkeitserklärung, verharrt die andere Seite in Abwehr. Denn genau einen Tag später, am 15. Mai, wird dieser junge israelische Staat Israel von 5 arabischen Armeen in einem Akt der Aggression, der kriegerischen Aggression, überfallen. So, wir haben hier also eine ganz klare Abfolge von Ereignissen, die auch ganz deutlich aufzuschlüsseln sind. Die Aggression zu diesem Zeitpunkt, meine Damen und Herren, die Nichtakzeptanz einer demokratischen Lösung geht von einer Seite aus. Und das war nicht die jüdisch-israelische Seite. Ich werde Ihnen jetzt nicht Einzelheiten erzählen über diesen Kriegsverlauf, das Ende dieses... So viel Zeit habe ich auch nicht. Zwei wichtige oder drei wichtige Punkte dazu, aber noch, weil sie für meinen Begriff tatsächlich auch immer noch wichtig sind. Nach dieser kriegerischen Auseinandersetzung also ist eins der Ergebnisse die Flüchtlingsproblematik, die darin besteht, dass etwa 600.000 bis 700.000 palästinensische Araber entweder geflüchtet sind oder, und auch das gehört zur Wahrheit dazu, vertrieben wurden von der israelischen Armee. Es geht also auch nicht darum, historische Fakten in dieser Hinsicht zu bezweifeln. Nun war das, wie Sie sich vielleicht erinnern, natürlich ein internationaler Konflikt und die Vereinten Nationen reagieren auf den Umstand dieser ersten Flüchtlings- oder Vertriebenenbewegung mit der Verabschiedung einer weiteren Resolution, und jetzt komme ich sofort auch auf unseren Kontext hier im Weiteren, nämlich der Resolution 194, die sich explizit zu dieser Flüchtlingsproblematik verhält. Da steht drin, zusammengefasst unter dem Kapitelchen, das sich mit der Flüchtlingsfrage befasst, Flüchtlinge aus Resultat dieses Krieges sinngemäß sollen zum, ich sage, ich zitiere wörtlich, frühestmöglichen Zeitpunkt und dann, wenn sie in Frieden mit ihren Nachbarn, in Klammern ihren jüdischen Nachbarn, leben wollen, dass dann dieses Rückkehrrecht durchaus, ich sage absichtlich und vorsichtig, diskutiert werden kann. Das ist diese internationale Dimension und diese Resolution spielt bis heute eine so wichtige Rolle, weil die palästinensische politische Seite sie als Argument bis heute, bis in unsere Gegenwart anführt, zu sagen, da steht doch drin, dass es um ein Rückkehrrecht ins Kernland Israel von palästinensisch-arabischen Geflüchteten und Vertriebenen geht. Aber diese Resolution gibt es gar nicht her. Zwar ist dieser Satz, den ich Ihnen ausgeführt habe, richtig und er ist sehr bewusst, das gehört zur diplomatischen Sprache dazu, konjunktivisch formuliert. Es geht also um eine Möglichkeit dieser Rückkehr und an entscheidenden weiteren Paragraphen wird dann deutlich, dass diese Möglichkeit noch einmal erweitert und verglichen wird damit, dass eben dort drin steht, weiterhin soll es möglich sein, Flüchtlinge in den Fluchtzielländern, meine Damen und Herren, mit anderen Worten, in die damalige und auch heutige arabische Umgebung Israels zu integrieren. Das wird für heutige Debatten, über die wir später nochmal sprechen werden, ein ganz wichtiger Passus. Sie sehen ihn aber hier bereits, also 1949, in einem UN-Dokument niedergelegt. Der dritte Punkt, der wichtig wäre, ist der der Kompensation. Jetzt entwickeln sich Und ich komme jetzt auch gleich zum Ende dieses ersten Teils. Verschiedene Entwicklungen. Das eine ist, und auch das ist wichtig, die arabische Seite dringt darauf, und das wissen wir, schon 1950 eine Flüchtlingshilfsorganisation der Vereinten Nationen zu gründen, die nur und ausschließlich für die Belange palästinensisch-arabischer Flüchtlinge aus diesem ersten israelisch-arabischen Krieg zuständig sein soll, die UNRWA. Diesen Namen haben Sie schon gehört. Bis heute ist es die einzige Organisation der Vereinten Nationen, die sich nur und ausschließlich mit einem gigantischen Budget von etwa 1,2 Milliarden Dollar nur um die Belange dieser Flüchtlingsgruppe kümmert. Und jetzt ein wichtiger Punkt. Das ist die Ausgestaltung. UNRWA hat noch eine Besonderheit. UNRWA nur für palästinensische Flüchtlinge zuständig. Sie wissen, es gibt eine zweite Hilfsorganisation der Vereinten Nationen, den UNHCR, den Hochkommissar für Flüchtlinge weltweit. Er ist für alle anderen Flüchtlinge zuständig, nur nicht für die arabisch-palästinensischen Flüchtlinge und entscheidend ihre Nachkommen. Warum ihre Nachkommen? Die UNRWA-Definition, meine Damen und Herren, sieht vor, diese Definition stammt dann in ihrer Erweiterung von 1982, dass unter dem Begriff Flüchtling im Rahmen von UNRWA jeder Mensch verstanden wird, der ein Nachkomme, wirklich jeder einzelne Mensch verstanden wird, der ein Nachkomme der ersten Flüchtlingsgeneration, das ist schon erwähnt worden, von 1948 ist. Und während das damals 600.000 Menschen waren, sind das heute, wenn man sie alle zusammenrechnet, die Flüchtlinge und ihre Angehörigen in der zweiten und dritten Generation, sehr aktuell, etwa 5,7 bis 5,8 Millionen Menschen, ja, die unter diesen Flüchtlingsstatus fallen. Das sind Menschen, die leben heute nicht nur in der Westbank oder im Gazastreifen, sondern in der Umgebung, das heißt in Jordanien, im Libanon, in Syrien, in Ägypten. Alle diese Menschen sind pro forma und per Definitionen Flüchtlinge. Jochen hatte das Beispiel genannt hier aus Berlin. Die Menschen könnten auch theoretisch in den USA leben. Sie können aber ihren Flüchtlingsstatus, das ist so entscheidend, als UNRWA-Flüchtlinge, meine Damen und Herren, nicht progressiv verändern. Das sieht diese Definition nicht vor und es ist politisch auch gewollt. Warum? Weil die Flüchtlingsdefinition des UNHCR, der zweiten Organisation, die sich um Flüchtlinge global kümmert, eine ganz andere ist. Dort sind Flüchtlinge definiert als Menschen, die etwa aus bestimmten Gründen politisch verfolgt sind und deshalb Flüchtlinge sind. Aber unter Artikel C kommt eine ganz weitere wichtige Definition. Dieser Flüchtlingsstatus des UNHCR kann dann verändert werden, wenn eine progressive Veränderung für den individuellen Flüchtling eintritt. Das kann zum Beispiel darin bestehen, dass ein Fluchtzielland diesem Flüchtling die Staatsbürgerschaft verleiht. Dann ist er ja, wie wir auch sicher uns schnell einigen, im Grunde genommen kein Flüchtling mehr. Er lebt ja dann woanders, er lebt in der Bundesrepublik, er lebt wo auch immer, wenn er jetzt beispielsweise aus Syrien zu uns gekommen wäre und ist als UNHCR-Flüchtling in der Lage, und das sieht die Definition vor und das wird auch umgesetzt, diesen Status zu verlieren bzw. zu verändern, weil er ja dann mit dem Ziel, und das ist ja auch gut so, in einem Fluchtzielland integriert wird. Alle UNRWA-Flüchtlinge, meine Damen und Herren, haben diese Möglichkeit definitiv nicht. Und diese Definition, die ja politisch gewollt ist, in der Verbindung mit der Forderung, dass alle diese Menschen, diese 5,7, 5,8 Millionen Menschen, theoretisch die Möglichkeit hätten, mit der politischen Forderung eben nach Rückkehr ins israelische Kernland, hätte das zur Folge, dass wenn wir uns die Demografie Israels angucken, des Staates Israel, eine Mehrheit entstehen würde, die palästinensisch-arabisch wäre. Und damit wäre natürlich der Sinn Israels, das heißt, Juden eine sichere Heimstatt zu verschaffen, wo sie sich selber politisch souverän organisieren können, dass dieser Sinn Israels und des Zionismus zu Ende wäre. Und das ist natürlich auch der Sinn dieser Forderung. Und an dieser Forderung hält die palästinensische Führung bis heute fest, obwohl, Hermann hat es ein bisschen angedeutet, wenn man heute mit jungen Palästinenserinnen und Palästinensern spricht, etwa in Flüchtlingslagern im Südlibanon, ich kann Ihnen an dieser Stelle die Broschüre nur wärmstens ans Herz legen, da sind sehr spannende Informationen darin. Wenn man also die Realität heute, die gesellschaftliche Realität von jungen Menschen, die da in der dritten Generation leben, das gilt auch für Syrien übrigens, wenn man die mal befragt, stellt sich heraus, dass diese jungen Leute ganz andere Wünsche und Ziele haben als die politische Führung der Palästinenser. Es ist schwer, quantitativ das zu beurteilen. Aber signifikant ist, dass es diese Stimmen gibt, die sagen, was haben wir mit Israel zu tun? Wir haben dieses Land nie gesehen. Unsere Großeltern haben uns erzählt, dass es ein Rückkehrrecht geben soll. Das interessiert uns eigentlich sinngemäß nicht. Wir wollen entweder hier, also wenn wir beim Libanon bleiben, gleiche Rechte haben wie alle Bürgerinnen und Bürger des Libanon. Der Libanon verweigert bis heute palästinensischen Flüchtlingen und ihren Nachkommen die Staatsbürgerschaft. Und wir möchten, um beim Libanon zu bleiben, auch die Möglichkeit haben, in allen Berufen zu arbeiten, wie das die anderen libanesischen Bürgerinnen und Bürger ebenfalls tun. Das wird verweigert. Das hat natürlich auch politische Motive. Und die jungen Leute sagen dann häufig, okay, wir möchten diese Rechte haben oder alternativ nach Europa migrieren. Auch das kommt vor. Aber die Existenz Israels spielt in diesen Überlegungen nicht immer eine entscheidende Rolle. Für die Bundesrepublik heißt es heute, dass... Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Überleitung wollte ich gerade machen. Heißt es, dass wir uns klar machen sollten, wohin eine Reise geführt hat, die unter ganz bestimmten Bedingungen, etwa vom Auswärtigen Amt und anderen Institutionen, zum Status quo heute geführt haben. Und da würde ich jetzt ganz gerne an Ulrike weitergeben. Ja, oder?
Michael Spanay, er ist der Executive Director des MFFB. Sein besonderer Ehrgeiz, habe ich verstanden, ist die Beratung der Politik. Die ersten beiden erwähnten Broschüren haben wir schon zusammen gemacht. Vielen Dank auch dafür. In der Broschüre analysiert er exemplarisch die Rolle, die das Rückkehrrecht in den gescheiterten Verhandlungen zwischen Barack und Arafat 2000 und 2001 gespielt hat. Sie erinnern sich unter Vermittlung von Clinton. Meine Frage ist, und das ist nochmal eine Abwandlung von dem, was ich hier eben schon gefragt habe, war die Forderung nach dem Rückkehrrecht wirklich der Kern und der Grund des Scheiterns oder war es eher so ein populärer Vorwand oder ein taktisches Verhandlungsmanöver? Michael, bitteschön.
Vielen Dank, Hermann. Das ist die entscheidende Frage. War das nur ein Vorwand für das Scheitern der Friedensverhandlungen, für das Scheitern des Oslo-Friedensprozesses oder hat das eine zentrale Rolle gespielt? Das ist der, die Thematik meines Aufsatzes in dieser Broschüre, die es übrigens auch auf der Mid-East-Frieden-Forum Berlin-Webseite runterzuladen gibt und auf der DEG-Webseite. Ich habe das ein bisschen so strukturiert, dass ich Sie kurz mal daran teilnehmen lassen will, was ist denn beim Oslo-Friedensprozess in den 1990er Jahren passiert, also eine kurze Nachzeichnung dieses Friedensprozesses, warum das so kam. Und als zweiten Teil kommt das entscheidende Jahr 2000, wo es wirklich zu Endstatusverhandlungen kommt zwischen Arafat und Ministerpräsident Barack. Also das Jahr 2000 und das Rückkehrrecht, wie ganz genau spielt das zusammen? Und als dritten Teil noch ein bisschen am Schluss einen Ausblick, was bedeutet das für die Zukunft, für die Rolle vielleicht von die Rolle eines Vermittlers, sei es nun die USA oder Europa, die vielleicht vermitteln sollte in diesen Friedensprozess, wenn er wieder in Gang kommen sollte für die Zukunft. Was für Lehren kann man daraus ziehen? Der Oslo-Friedensprozess, zwei Bemerkungen vorneweg vielleicht nochmal, einmal noch zu den Flüchtlingen, die 70 Jahre nun in diesen Lagern leben. Na, diese Lager gibt es irgendwie im Libanon, in Syrien, in Jordanien, und eben auch in der Westbank und in Gaza gibt es Flüchtlingslager 70 Jahre nach dem Konflikt, nach dem ersten arabisch-israelischen Krieg. Und das ist ein Skandal, das muss man einmal betonen. Und dass dieses Leid dieser Menschen, die heute noch in diesem Flüchtlingslager sitzen, einigen geht's gut, die sitzen in Berlin, das wurde gerade erwähnt, aber viele sitzen in wirklich ärmlichen Verhältnissen. Ihnen werden bürgerliche Rechte verweigert, ihnen wird verboten zu arbeiten. Im Libanon dürfen sich 33 Berufe nicht ausüben, sind also teilweise zur Arbeitslosigkeit verdammt. Und das ist natürlich ein großes Leid, das muss man erstmal anerkennen. Und natürlich ist, muss man auch sagen, das ist eine Gefährdung, weil diese Menschen natürlich auch anfällig sind für extremistische Ideologien. Das mal kurz vorausgeschickt und als zweite Part, als Überleitung zu meinem ersten Teil, diese Zeit, die ich behandle, das Jahr 2000 im Wechsel zum Jahr 2001. Ich finde das eine der Wendepunkte der Geschichte im israelisch-palästinensischen Konflikt. Das ist ein dramatisches Ergebnis, dessen Scheitern bis heute andauert. Bis heute gibt es keinen Frieden zwischen Palästinensern und Israelis. Und im Januar 2001, das ganze Jahr 2000 durch, sind die entscheidenden Weichenstellungen und Wegmarkungen, die bis heute die tragische Geschichte dort stellen, zu diesem Zeitpunkt. Deswegen ist es so wichtig, diese Frage. Was hat diese Verhandlungen zum Scheitern gebracht und inwiefern ist dieses Rückkehrrecht darin zentral oder welche Rolle spielt es dabei? Wenn Sie noch mal ein bisschen die Geschichte, jetzt mein erster Teil, ein bisschen nachverfolgen, Oslo-Friedensprozess 90er Jahre. In den 70er und 80er gab es nie direkte Gespräche zwischen Palästinensern und Israelis. Ja? Das war die Zeit des Terrors, wir erinnern uns an Flugzeugentführungen, Olympia-Attentat München, alle diese Dinge sind in den 70er, 80ern passiert. Natürlich die Besatzung aus palästinensischer Perspektive, Siedlungsbau. Es kam nicht zu direkten Verhandlungen, man hat nicht miteinander gesprochen. Erst mit der Zeitenwende 89, ja, kalte Krieg zu Ende, eröffnete sich ein Zeitfenster, warum man vielleicht miteinander sprechen konnte. Einerseits eben war die Sowjetunion nicht mehr da, die arabischen Staaten mit Waffen finanzierte bis dahin im großen Stil. Andererseits ist mit der Hamas eine Konkurrenz für Arafats PLO entstanden, die kräftig in der ersten Intifada mitmischte, die seit 87 in den Gebieten tobte. Und als drittes vielleicht noch hat Arafat Anfang der 90er Jahre Saddam Hussein unterstützt, der Israel auch bombardiert hat, parallel zu seinem Krieg, den er mit Kuwait gemacht hat, und Saddam Hussein hat ihn da unterstützt und hat gehofft, irgendwie, es würden Bomben auf Israel fliegen, es sind auch Israelis gestorben, und das wurde Arafat sehr übel genommen, nachdem Saddam Hussein beseitigt wurde, oder dessen Krieg gestoppt wurde zu der Zeit, und er war ein bisschen isoliert und er hatte mit Hamas eine große Konkurrenz, deswegen kam es zum ersten Mal zu Gesprächen, direkten Gesprächen, erst in Geheimverhandlungen in Oslo, in Norwegen, deswegen Oslo-Friedensprozess. Und das mündete in diesem schönen Postkartenfoto vom 12. September 1993 auf dem Rasen des Weißen Hauses. Arafat macht ein Handshake mit Ministerpräsident Rabin auf jeder Titelseite. Ein ganz wichtiger Moment, zwei Verhandlungsführer, Rabin und Arafat, haben den Friedensnobelpreis bekommen. Shimon Peres mit dazu, und man unterzeichnete die ersten Prinzipienerklärung für eine vorübergehende Selbstverwaltung der Palästinenser. Es war also verabredet worden, dass man erstmal sich gegenseitig anerkannt. Israel hat in diesem Prozess die PLO als Verhandlungsführerin für die Palästinenser anerkannt, zum ersten Mal. Und Arafat und die PLO haben Israel anerkannt als Staat in einem Schreiben vorneweg, dann kam zu dieser Prinzipienerklärung. Man hat also Arafat aus dem Exil einfliegen lassen, er durfte eine Selbstverwaltung, die palästinensische Autonomiebehörde errichten und durfte palästinensische Städte nach und nach immer mehr selbst verwalten, und die israelische Armee wurde verabredet, sollte sich nach und nach zurückziehen, bis am Ende des Prozesses das gesamte Land an einen Staat Palästina übergeben werden sollte. Zwei Staaten nebeneinander, friedlich, eine für Juden und Israelis und einer für Palästinenser. Das war das Ziel und das sollte bis zum Ende der 90er Jahre so kommen. Es gab ein zweites Oslo-Abkommen, wo immer noch mehr Gebiete zurückgegeben werden sollte. Und gleichzeitig stieg aber auch der Druck auf die Parteien, und zwar unter anderem von Hamas mit immer mehr Terroranschlägen. Also die Zahl von toten Israelis erhöhte sich dramatisch in dieser Verhandlungsphase. Das wurde auch Ministerpräsident Rabin und seinem Nachfolger Peres vorgehalten, dass eine große Gefährdung der eigenen Bevölkerung sein sollte. Und das wurde erst weniger, als Netanyahu an die Regierung kam. 1996 kam Netanyahu an die Regierung. Man wirft ja in Netanyahu immer vor, er hätte diesen Friedensprozess verlangsamt, das stimmt natürlich auch, aber er hat natürlich auch dafür gesorgt mit dieser Verlangsamung, damit, dass diese Totenzahl niedriger wurde und die Anschlagsanzahl niedriger wurde. Und er hat, anders als oft kolportiert wird, auch diesen Friedensprozess vorangetragen. Er hat nämlich nochmal ein drittes Abkommen geschlossen, das Wild River Abkommen. Also man kann nicht sagen, Netanyahu hätte diesen Friedensprozess blockiert. Verlangsamt ja, blockiert ja, und dann kommt die entscheidende Phase, wenn 99 Netanyahu abgewählt wird und Ehud Barak neuer Ministerpräsident wird, der in den Wahlkampf geht mit dem Slogan, ich will jetzt Frieden machen mit den Palästinensern und zwar ganz schnell. Und das eröffnete ganz große neue Möglichkeiten, Barak gewinnt und dann kommt es zu diesem entscheidenden Jahr 2000, um das es jetzt näher gehen soll und was so alles. Als allererstes kommt es zu den sogenannten Endstatusverhandlungen. Also man hat irgendwie die ganz, ganz wichtigen Punkte rausgeschoben. Man hat erstmal eben diesen langsamen Rückzug der israelischen Armee und die Übergabe der Gebiete und Städte an die Palästinenser in den 90ern vollzogen. Aber die wichtigen vier Themen hat man ausgespart. Man hat es jetzt erstmal geschafft, dass die Palästinenser sich selber verwalten, und zwar 90% in diesen A- und B-Gebieten, die man geschaffen hatte. Dann gab es noch diese C-Gebiete, wo Israel die komplette Hoheit hatte. Die sollten ja auch dann zurückgegeben werden. Aber dieses Thema hat man alles ausgespart. Zum Schluss, da gab es diese vier wichtigen Themen. Territorium, wo teilt man das Land? Wo ist Palästina und wo ist Israel? Und da sind natürlich die Siedlungen auch eine wichtige Rolle. Wenn man hier den Schnitt sieht, ist diese Siedlung hier, muss entweder geräumt werden oder die Siedler müssen unter palästinensischer Hoheit leben. Und diese Siedlung auf dieser Seite, wenn man da die Grenze steht, kann bleiben. Wichtiges Thema bei diesen Friedensverhandlungen und die drei anderen lauten Jerusalem, ein ganz wichtiges Thema, weil alle heiligen Städte von allen monotheistischen Religionen in dieser Stadt sind. Das dritte Thema ist Sicherheit, für Israel sehr wichtig. Und das vierte Thema Flüchtlinge. Haben wir es gehört, ist eben seit 1948 ein skandalöses Problem, bis heute, 70 Jahre danach. Und ich plädiere jetzt immer dafür, dazu zu unterscheiden im Jahr 2000 zwischen zwei Dingen. Es gibt einerseits diese Camp David-Verhandlungen. Das sind diese Verhandlungen mit Arafat und Barak, die in Camp David unter Vermittlung von Clinton in persona stattgefunden haben. Also Barak und Arafat haben sich tatsächlich getroffen in den Hütten von Camp David und verhandelt mit ihren Verhandlungsteams. Und etwas später im Jahr, also das war im Sommer, und etwas später im Jahr, weil diese Camp David-Verhandlungen gescheitert sind, man hat um eine Woche verlängert, man hat zwei Wochen lang dann verhandelt und es gab kein richtiges Ergebnis. Israel hat sich bewegt zwar ein Stück irgendwie, Arafat hat immer mehr verlangt, aber man kam zu keinem Ergebnis. Und deswegen hat Präsident Clinton am Ende des Jahres 2000 gesagt, ich lege jetzt einen Vorschlag auf den Tisch, den nenne ich Clinton-Parameter, das muss man eben unterscheiden, und der fasst nochmal alle Ergebnisse von Camp David zusammen und sagt, das ist erstmal ein unhintergehbarer Kompromiss, ich glaube, das ist gerecht für beide Seiten in alle diesen vier Fragen, und bitte unterzeichnet das erstmal, diese Clinton-Parameter, und dann kann man die endgültigen Einzelteile beantworten und weiterverhandeln. Aber das ist der Kompromissvorschlag, den ich erstmal auf den Tisch lege. Israel stimmt dem zu und Arafat ziert sich etwas, sage ich jetzt erstmal vorneweg. Nochmal um die einzelnen Punkte dann nochmal ganz kurz zu dem Territorium. War klar, dass die großen Siedlungsblöcke bei Israel verbleiben wurden und deswegen fallen da 4% der Landfläche weg von der Westbank und das sollte kompensiert werden durch Landtausch. Also wir reden die ganz Gaza und bis auf 4% sollte alles an der Westbank zurückgegeben werden und das sollte aber kompensiert werden durch andere Gebiete. Sicherheit, vielleicht der wichtigste Punkt war, Israel wollte Soldaten im Jordantal, damit da keine Bomben und andere Waffen geliefert werden könnten, als Grenzkontrolle. Dem hat Clinton zugestanden, 3 Jahre UN-Truppen plus israelische Truppen und wenn es 3 Jahre gut geht, ziehen sich die israelischen Truppen zurück. UN-Truppen bleiben dann für immer. Thema Sicherheit. Thema Jerusalem war keine Trennung der Stadt mit Mauer, wie hier in Berlin, sondern Trennung, jüdisches Stadtviertel wird Israel, arabisches Stadtviertel wird Palästina, Hauptstadt Ost-Jerusalem, Palästina. Das war das, was Clinton angeboten hat. Barak hat zugestimmt. Es wurde noch nie in Israel, hat ein Ministerpräsident, so einer Lösung für Jerusalem zugestimmt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Es war immer und ist bis heute von der unteilbaren Hauptstadt Jerusalem die Rede, auch noch in heutigen Zeiten. Barack war dafür bereit. Mit den 96% des Territoriums ist Barack ganz weit gegangen. Am Anfang des Jahres 2000 waren wir noch bei ungefähr unter 70. Man hat also über das Jahr immer mehr verhandelt und Territorium, wie gesagt, kompensiert sogar durch Landtausch mit anderem gleichwertigen Gebiet. Und jetzt zur Flüchtlingsfrage. Da hat Clinton vorgeschlagen, um den Palästinensern eine Brücke zu bauen, mit Rekurs auf diese Resolution 194, die Jörg schon mal erwähnt hat. Es gibt ein Right of Return, ich gestehe euch ein Rückkehrrecht zu. Und Palästinenser haben das Recht, zurückzukehren in ihr Homeland, also in ihre Heimat, und in Historic Palestine. Originalzitat, ja? Um eine Brücke zu bauen, zu sagen, nicht jeder hat das Recht, irgendwie einzeln zurückzukehren, aber ihr habt generell ein Rückkehrrecht. Es steht zwar nicht in dieser Resolution 194, aber ich gestehe euch das zu und baue euch eine Brücke, indem ich das so formuliere. Und die palästinensische Antwort, die, ich habe gerade gesagt, Arafat ziert sich ein bisschen und will dann immer noch sprechen mit Clinton und seinem Berater, vor allem mit Dennis Ross. Der wird immer angerufen, können wir nicht vorher ein bisschen was weiter verhandeln? Und der sagt immer, nein, es wird hier nicht verhandelt. Ihr solltet euch jetzt verhalten zu diesen Clinton-Parametern, die hier vorliegen. Und endlich liefern sie am 2. Januar 2001 die Antwort. Da steht irgendwie dann drin, es ist wichtig, in Erinnerung zu rufen, dass Resolution 194 die lange als Basis für eine gerechte Lösung des Problems galt. Nach einer Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge, wo immer sie sich befinden, in ihre Häuser, in their homes verlangt und nicht, wo auch immer gelegen, in ihre Heimat, Homeland oder ins historische Palestine, Historic Palestine. Also man lehnt diese Brückenbauaktion von Clinton ab, indem man sagt, nee, da steht Homes. Da wird gespielt mit diesem englischen Begriff Home, das immer so für Häuser stehen kann, also aber auch für Heimat, ja? Man behauptet, es hat Häuser und sie müssen ganz konkret in diese Häuser zurück. Und Jörg hat schon mal vorgetragen, in der 194 steht eben nicht das Rückkehrrecht, das bedingungslose Rückkehrrecht, sondern wenn ihr in Frieden mit euren Nachbarn leben wollt. Also das wird nochmal in einem extra Aufsatz behandelt, was genau die UN-Resolution besagt, von Herrn Feuerherd und Herrn Florian Merkel. Da gehe ich nur kurz drauf ein, aber es gibt dieses Rückkehrrecht, so wie es behauptet wird, nicht. Es gibt eben ein Rückkehrrecht, das Clinton damit zugesteht, aber nicht das in Häusern, sondern irgend so ein generelles würde hier zugestehen. Und dann wird noch behauptet in der Antwort der Palästinenser, es gibt keinen historischen Präzedenzfall, bei dem ein Volk sein grundlegendes Recht auf Rückkehr in ihre Häuser aufgab, egal ob sie dazu gezwungen wurden oder aus Angst flohen. Mir würden zig Präzedenzfälle einfallen, wo historische Fälle. Nehmen Sie einfach nur die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie, auch sehr spät erfolgt in Deutschland. Aber wenn heute noch jemand seine Häuser irgendwie jenseits von Oder-Neiße der deutschen Flüchtlinge zurückkehren wollte, dann hätten wir keinen Frieden in Europa. Und das kann man, glaube ich, durchaus vergleichen. Also es gibt Präzedenzfälle. Das ist eine falsche Behauptung. Wir werden dies nicht als erstes Volk der Geschichte tun. Anerkennung des Rückkehrrechts und die freie Wahl für die Flüchtlinge sind Vorbedingungen für ein Ende des Konflikts. Da wird also gesehen, wie hoch das gehängt wird von Arafat und seinem Verhandlungsteam. Vorbedingungen, also unverhandelbar. Und das steht jetzt da so drin, das kann man so analysieren. Und Historiker und Wissenschaftler haben dann immer... Okay, das ist jetzt das Statement, aber wir hätten gerne eine Quelle, die eben nicht öffentlich ist, sondern die uns ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt. Und wenn man sich auf die Suche begibt, weil mit solchen Papieren kann man natürlich auch rausfinden, was die Motivation Arafats und seines Teams war. Also Sie wissen selber, Dokumente wurden von der Regierung irgendwie erst viel, viel später rausgegeben zur Analyse für Historiker. Hier war es so, diese Papiere vom Verhandlungsteam, die internen, wurden 2011 geleakt. Die sogenannten Palestine Papers von Al Jazeera geleakt, andere Geschichte. Auf jeden Fall kann man einsetzen, was das Verhandlungsteam Arafat ihm dort aufschreibt, was er da verhandeln soll und warum. Und das gab mir bei meiner Lektüre so den, okay, sie lehnen ab und das hängen sie richtig hoch, das Rückkehrrecht, Aber diese Motivation lässt sich in diese Palestine Papers hineinlesen. Da steht nämlich Satz 1, also es steht natürlich eine Vorbemerkung, eine generelle, man solle irgendwie bei der Lösung des Konfliktes alle bisherigen Resolutionen, also auch die 104, einhalten. Und dann steht als einziger konkreter Punkt in dieser Vorbemerkung das Rückkehrrecht. Also ganz allgemein und dann als einziger konkreter Punkt steht das Rückkehrrecht schon in der Vorbemerkung. Und in diesen Passage, wo es dann speziell um die Flüchtlinge geht, steht dann, wir würden das moralische und materielle Leid, das den Palästinensern als Ergebnis des Krieges 48 zugefügt wurden, anerkennen. Das würde bedeuten, die israelische Behauptung einer arabischen Verantwortung für das Flüchtlingsproblem zu stützen. Israel muss seine Verantwortung anerkennen. Was heißt das? Die israelische Behauptung für eine arabische Verantwortung für das Flüchtlingsproblem zu stützen. Also wenn wir das unterschreiben würden, würden wir Israels Version der Geschichte unterstützen, dass die Araber vielleicht schuld wären an diesem Kriegsausbruch von 1948. Das ist Geschichtsklitterung. 5 Armeen haben Israel am Tag nach seiner Gründung angegriffen. 5 arabische Armeen haben diese Ignoranz besessen, diesen Zwei-Staaten-Lösungsvertrag von den Vereinten Nationen nicht zu unterschreiben. Also es gibt eine arabische Verantwortung für dieses Flüchtlingsproblem. Und das soll irgendwie wegnarrativisiert werden. Das ist so ein bisschen die Intention, die man da rauslesen könnte. Und dann haben mich 2 Sätze umgehauen, die ich so ganz... Hören Sie selbst. Da wird nämlich gesagt, wir können Israel in unserer rechtlichen Anerkennung nicht als die Heimat des jüdischen Volkes definieren. Wir können Israel nicht als die Heimat des jüdischen Volkes definieren. Satz 1. Satz 2. Wir können die Definition des Staates Palästina als Heimat des palästinensischen Volkes nicht akzeptieren. Wir können Israel als Heimat des jüdischen Volkes nicht akzeptieren und Palästina als Heimat des palästinensischen Volkes nicht akzeptieren. Was ist der Oslo-Prozess anderes gewesen als 2 Staaten für 2 Völker? Das ist die Grundlage der gesamten 90er Jahre. Das ist der Oslo-Friedensprozess. 2 Staaten friedlich nebeneinander. Der Hintergedanke ist, wenn wir Israel anerkennen als jüdischen Staat, haben unsere Flüchtlinge ein Problem. Sie können ja dann nicht mehr einwandern, wenn das erstmal alles unterschrieben ist. Die rechtliche Rechtfertigung, dass sie nach Israel einwandern könnten, wäre schwierig. Und beim anderen Satz, den ich wirklich ganz absurd finde, wir können Palästina nicht als der Staat der Palästinenser anerkennen, wäre ja dasselbe. Dann müssten die ja nach Palästina zurückkehren. Das ist die Intention des Satzes. Ja? Dann könnten die auch wieder ihr Recht nach Israel zurückkehren, schwieriger wahrnehmen, um es vorsichtig zu formulieren. Und das lässt einen schon ein bisschen weit reinblicken, diese Sätze, dass es hier um mehr geht. Ja? Es geht um wirklich viel, viel mehr, als unterschreibt Arafat hier nicht es legt eine Bedeutung auf diese Flüchtlingsfrage. Ja? Er hat in der Jerusalem-Frage, und das muss man konzidieren, auch einige Bemerkungen immer gemacht, also immer wenn es hart auf hart kam, hat Arafat immer gesagt, der Tempel war da nicht. Der war da nicht in Jerusalem. Das gibt es wirklich belegte Sätze und das hat er auch in Camp David gesagt. Das jüdische Heiligtum war aber irgendwo anders, aber nicht hier in Jerusalem. Die Leugnung der Heiligkeit Jerusalem für das jüdische Volk wird betrieben. Unter anderem stand in diesen Clinton-Parameters, den Juden gehört die Westmauer, also die Klagemauer und die Verlängerung und das unter dem Haram oder dem Tempelberg. Und den Arabern gehört alles oben auf dem Haram. Das haben sie abgelehnt mit der Bemerkung, also wenn wir jetzt dann irgendwie die Juden alles unter dem Haram gehört, dann dürfen die ja vielleicht eine Ausgrabung machen. Ist wieder eine komplette Lüge. Clinton hat extra reingeschrieben, beide verabreden, dass niemand Ausgrabungen unter oder am Tempelberg machen darf. Also, aber die Behauptung wird natürlich erstmal gesetzt. Und jetzt möchte ich noch einmal auf meinen Freund Dennis Ross zu sprechen gekommen. Wie zentral ist diese Flüchtlingsfrage im Vergleich zur Jerusalem-Frage? Die anderen Lösungen hörten sich immer so an und die Einwände, die man hatte, irgendwie sind die überbrückbar. Aber an dieser Flüchtlingsfrage und der Jerusalem-Frage sieht man irgendwie, das ist den Weg, den Arafat nicht gehen will. Ich habe meinen Freund Dennis Ross angeschrieben, damals Mitverhandler mit Clinton, und habe gesagt, wie schätzt du das ein mit der Flüchtlingsfrage? Und er sagte, Arafat wollte einfach nicht. Er war kein Staatsmann genug, irgendwie das Ding zu unterschreiben. Er wollte wieder zurück zum Terrorismus. Ja? Er war ja auch mit wirklich Anschieber dieser Intifada II, die dann kam. Es gibt diese neue These von Einar Dweef, die auch ein Interview in diesem Buch, die ein neues Buch gemacht haben, die auch einen Artikel in der Broschüre haben, die sagen, das war ganz zentral, dieses Rückkehrrecht. Man hat das alles unterschätzt. Als man sich traf bei Camp David, dachte man, okay, das benutzen die ein bisschen zur Erpressung, aber ansonsten geht es um wirklich die Siedlungen und die Grenzziehungen. Das sei zentral für das israelische Verhandlungsteam auch gewesen und man, dieses Verhandlungsteam hätte alles komplett unterschätzt. Ich komme ein bisschen zu der These, es ist wirklich sehr zentral. Wenn die gesamte Existenzfrage Israels an diesem Rückkehrrecht hängt, wenn man den jüdischen Staat nicht als jüdisch anerkennt und den palästinensischen nicht als palästinensischen Staat anerkennt, dann ist das mit einer der zentralen Frage und die muss heute gelöst werden und vielleicht noch als letzten kleine Anregung und die müssen, wenn andere Staaten verhandeln, muss man diese Sache heute schon angehen. Ja? Früher war USA und Clinton Mitvermittler, vielleicht wird in Zukunft EU und Europa irgendwie mehr der Vermittler. Und eine Anekdote, im Auswärtigen Amt habe ich diese Frage mit einem palästinensischen Sprecher mal vorgebracht. Herr Bassam Eid, ein Menschenrechtler aus Jerusalem, aus dem palästinensischen Lager aus Jerusalem, hat sich mit mir dahingesetzt und hat die Politiker dort aufgefordert, fangen wir doch heute an dieser Frage zu basteln, diese Zahl zu reduzieren der Flüchtlinge und wie kann man das Flüchtlingsproblem heute lösen. Und dann war helle Aufregung im Saal. 8 Diplomaten sind aufgesprungen und sagen, das ist die schwierigste Frage, wie kann man die schon, alles andere müssen wir lösen. Und ich glaube, Ulrike hat irgendwie ein bisschen mehr die Antwort, wie die deutsche Politik darauf reagiert hat. Das war meine Erfahrung mit der deutschen Politik, dass da wirklich helle Aufregung war. Und ich finde, man muss die angehen, man muss jetzt diese 5,7 Millionen langsam reduzieren. Warum gibt es noch Flüchtlingslager in der Westbank und in Gaza? Die leben auf palästinensischem Territorium. Die kann man in die Obhut der PA geben. Von mir aus gibt man der PA mehr Geld. Warum in Libanon und in Syrien, da ist das UNHCR, hat Parallelstrukturen, warum lässt man die das nicht machen? Man muss eine Lösung dafür finden. Man muss heute das angehen und die deutsche und die europäische Regierung müssen das angehen, glaube ich. Und damit erstmal soweit. Vielen, vielen Dank.
Der letzte Beitrag kommt von Frau Ulrike Becker. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am MFB. Sie hat über ein Thema promoviert, das sozusagen die andere Seite der deutschen Politik in der Rückkehrrechtsfrage ist, nämlich die Geschichte der westdeutsch-ägyptischen Beziehungen. Sie haben in der Broschüre beigetragen, Frau Becker, mit einer Analyse der Politik der bundesdeutschen Regierungen gegenüber der Flüchtlingsfrage, also auch gegenüber dem Sonderstatus der UNWAR und der Forderung nach Rückkehrrecht. Also meine Frage wäre, ob Sie uns die Lösung vortragen können für das, was Herr Falke erbeten hat. Gibt es eine Chance, die nächste Bundesregierung dazu zu bewegen, Schritte zu gehen, die den Status dieser Flüchtlingsorganisation verändern und eine Auflösung der eigentlich unmöglichen, lange entstandenen Konstellation bewirkt, nachdem ja offensichtlich die deutschen Bundesregierungen selbst über viele Jahrzehnte dazu beigetragen haben, dass es genau zu diesem Zustand gekommen ist. Wie wollen wir das machen? Sie haben das Wort dafür.
Ja, Sie. Ich habe eigentlich einen ganz anderen Beitrag geschrieben. Okay. Genau. Ich habe eigentlich in dieser Broschüre einen Beitrag darüber formuliert, wie die Bundesregierung eben in der Geschichte auf das Rückkehrrecht, wie sie damit umgegangen ist, wie sie mit den palästinensischen Forderungen umgegangen sind, und zwar sozusagen im Rückblick. Und kann gleich versuchen, auf die Gegenwart einzugehen. Das ist, kann ich auch machen. Aber ich würde gerne um ein ganz kleines bisschen den Blick auch richten auf die Vergangenheit, also auf die Beziehungen. Wie hat sich die Bundesregierung zu diesen Forderungen der palästinensischen Seite verhalten? Und zwar, da ist eine Sache immer ganz wichtig gewesen, und das ist das Geld, also die Unterstützung der palästinensischen Flüchtlinge. Das war sozusagen am Anfang das Schmiermittel, was die deutsch-arabischen Beziehungen für die da war. Und man muss dazu vielleicht, um das sich vorzustellen, wie hat das angefangen mit diesen Beziehungen zur arabischen Seite, muss man sich vielleicht klar machen, dass die arabische Seite von Anfang an die Forderung an die Bundesrepublik verknüpft hat mit der Forderung, an Israel nicht mehr zu zahlen. Also es gab zu Beginn der 1950er Jahre, als die erste Bundesregierung überlegt hat, wie sie die Beziehung zu diesem Raum gestalten soll, gab es vor allem ein großes Thema, was sehr wichtig war für Konrad Adenauer, den ersten Kanzler, und das war das Entschädigungsabkommen mit Israel. Und mit diesem Entschädigungsabkommen, was 1952 beschlossen wurde, sollte Vertrauen hergestellt werden, dass das neue Deutschland, neue Westdeutschland, ein ganz anderer Staat ist als der nationalsozialistische Staat. Und als das bekannter wurde, dass das geplant ist, haben arabische Politiker sofort, also bevor dieses Abkommen noch abgeschlossen war, eine Kampagne gestartet. Zusammen übrigens, interessanterweise finde ich, das ist nicht so bekannt, mit deutschen Neonazikreisen. Und diese Kampagne richtete sich dagegen, gegen die Entschädigungszahlung an Israel. Und man hat gefordert, dieses Geld, was eingeplant wurde, soll nicht an Israel gezahlt werden, sondern an die palästinensischen Geflüchteten. Also das heißt, von Beginn an waren diese Forderungen der arabischen Seite verknüpft mit sozusagen einer anti-israelischen Kampagne. Und in diesem Klima musste die Bundesregierung eine Position finden, wie sie auf die Forderungen der arabischen Seite eingehen wollte. Und in dieser Situation hat man im Prinzip intern drei Grundsätze festgelegt. Und das eine war, dass man klarstellen sollte, dass die Bundesrepublik keine Verantwortung hat für die arabischen Flüchtlinge. Man hatte Angst, dass sozusagen die arabische Seite auch noch Forderungen an die Bundesregierung stellt, und das sollte ganz klargestellt werden. Wir sind dafür nicht verantwortlich. Das zweite war, dass man sich politisch aus all diesen Fragen komplett heraushalten wollte. Also Konrad Adenauer hat seine Botschafter angewiesen, sich dazu nicht zu äußern. Und als der deutsche Botschafter in Ägypten mal angefragt wurde, ob er vielleicht vermitteln könnte, wurde er von Bonn aus, damals war ja noch Bonn die Hauptstadt, zurückgepfiffen. Und das dritte war, dass die Bundesregierung früh erkannt hat, dass man mit Geld die arabischen Forderungen beschwichtigen kann. Und so wurde man beschlossen, gleich nach, als das Abkommen mit Israel unterzeichnet wurde, hat man die erste Spende an die UNRWA gezahlt. Das waren damals 100.000 Mark, nicht so besonders viel, aber Deutschland hatte eben auch nicht so viele Mittel zur Verfügung 1952, und die wurde damals schon an die UNRWA gezahlt. Also direkt nach Abschluss des Luxemburger Abkommens. Also das ist das Entschädigungsabkommen, das die Zahlung an Israel organisierte. Und diese Spende rief eine sehr günstige Reaktion in den arabischen Ländern hervor. Und so entwickelte sich die Zahlung an die UNRWA zu einem Hebel, um die Verbesserung der deutsch-arabischen Beziehungen zu gestalten. Und also das heißt, ab dem Folgejahr hat die Bundesregierung dann regelmäßig gezahlt, und 1958 wurde der Betrag dann erhöht auf 800.000 D-Mark, und im Folgejahr 1959 wurde die Millionengrenze überschritten, und diese Politik, die auch als Scheckbuchdiplomatie bezeichnet wurde, wurde in den 80er und 90er Jahren immer weiter ausgedehnt, und so wurde Deutschland zu dem größten Zahler an die palästinensische Autonomiebehörde. Und da kamen dann in den 90er Jahren, als das hat Michael geschildert, direkte Zahlungen an die, nicht nur an die UNRWA, also nicht nur an die Flüchtlinge, sondern auch direkt an die palästinensische Autonomiebehörde dazu. Das ist einer der Hebel, die Bundesregierung im Prinzip also bis heute benutzt. Also man zahlt Geld und damit erkauft man sich gute politische Beziehungen. Und mit dieser Scheckbuchdiplomatie versuchte die Bundesregierung dann auch, die große Krise in den 60er Jahren zu überwinden. Das hat dann aber nicht mehr so richtig geklappt. Also in den 60er Jahren, 1964, kam raus, dass Deutschland heimlich Waffen an Israel geliefert hatte. Das belastete dann die Beziehungen zu den arabischen Staaten. Es gab zu einer großen Krise, und in dieser Folge wurden die Beziehungen von den arabischen Staaten mit der Bundesrepublik aufgelöst. Und Deutschland hatte plötzlich mit 12 arabischen Staaten keine diplomatischen Beziehungen mehr. Und da hat dieses Mittel nicht mehr funktioniert. Und in dieser Situation kam dann das Rückkehrrecht ins Spiel. Und da ist die Bundesregierung dann abgewichen. Es gab inzwischen auch eine sozialdemokratische Regierung. Dann, das kommt auch noch dazu, das hat auch den Blick etwas verändert, von diesem Dogma, dass man sich politisch ganz zurückhält. Ich versuche das jetzt ein bisschen abzukürzen. Auf jeden Fall hat man in den 70er Jahren, 1971, gab es auf der EG-Ebene, also auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft, Papier. Darin wurde festgehalten, die Beziehungen zur palästinensischen Seite. Und da hieß es, die Flüchtlinge sollen selber entscheiden, ob sie nach Israel zurückkehren wollen oder nicht. Und das Papier war eigentlich geheim, wurde aber irgendwie geleakt. Und damit entfernte sich die Bundesregierung von der offiziellen UNO-Resolution 242, die ja so ein bisschen anders formuliert war. Und als dieses Papier bekannt wurde, das hat dann gewirkt, sozusagen hatte seine Wirkung nicht verfehlt auf die arabische Seite. Und ein Jahr später wurden dann die Beziehungen zu Ägypten wieder aufgenommen, also 72. Und alle anderen arabischen Staaten folgten. Und damals hat man dann in Bonn intern das so eingeschätzt, also Außenminister Walter Scheel, dass da diese Zustimmung zum Rückkehrrecht da schon eine entscheidende Rolle gespielt hat. Genau, man ruderte dann intern wieder zurück und hat gesagt, ja, eigentlich können wir das Rückkehrrecht nicht unterstützen, weil in einem internen Papier heißt es, wenn man das unterstützen würde, dann würde es irgendwann die Auflösung des Staates Israel bedeuten, und dann hat man das auch nie wieder so geäußert. Aber dieses Papier hat seine Wirkung getan und die Beziehungen zu der arabischen Welt wurden wieder aufgenommen. Und jetzt noch ganz kurz bis heute, diese Scheckbuchdiplomatie gegenüber der UNRWA und auch diese Zahlungen an die palästinensische Autonomiebehörde, das ist immer noch das zentrale Mittel und ein problematisches Mittel insofern, weil immer wieder gab es Forderungen, dass die Zahlung an bestimmte Forderungen gekoppelt sein müssen. Also dass man bestimmte politische Forderungen eben an die palästinensische Seite stellen müsste, um zu rechtfertigen, dass man so viele Gelder gibt. Und das ist an entscheidenden Punkten nicht geschehen. Also und dazu gehört zum Beispiel, das hat Jörg im Prinzip auch angesprochen, zum Beispiel die Schulbücher, die die UNRWA verbreitet, die sozusagen eben eine feindliche Haltung gegenüber der israelischen Seite verbreiten, die nicht anerkennen, dass es zwei Staaten gibt. Das ist das eine. Oder zum Beispiel sind die Gelder auch, in den 70er Jahren war das schon so, dass in den palästinensischen Lagern immer mehr terroristische Organisationen die Rolle übernommen hatten und Einfluss hatten. Und es gab die Forderung, die Gelder einzustellen oder nicht mehr an diese Lager zu zahlen, wo terroristische Organisationen davon profitieren würden. Das hat die Bundesregierung abgelehnt. Die Gelder gingen weiter ohne Konditionierung in dieser Hinsicht. Und auch jetzt gibt es ja zum Beispiel die Tatsache, dass die palästinensische Autonomiebehörde hohe Märtyrerrenten zahlt. Also das heißt, Gelder an diejenigen Familien, aus deren Familie ein terroristischer Anschlag verübt wurde und der Täter entweder im Gefängnis sitzt oder auch getötet wurde. Und die palästinensische Autonomiebehörde zahlt an diese Familien Gelder, die diesen Verlust ausgleichen sollen. Und das bis heute. Und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass dafür indirekt, also natürlich direkt nicht, aber indirekt auch deutsche Gelder benutzt werden, die an die PA gezahlt werden. Und die Forderung, dass man das konditioniert, also dass man hier fordert, diese Märtyrerrenten müssen eingestellt werden, die Hetze in den Schulbüchern muss eingestellt werden und so weiter, das ist bisher eben an entscheidenden Punkten da keine Bereitschaft von der Bundesregierung. Und insofern muss sie sich eben in der Vergangenheit und auch heute den Vorwurf gefallen lassen, dass sie mit dieser Scheckbuchdiplomatie eben auch undemokratische Strukturen, unrealistische Forderungen wie das Rückkehrrecht oder eine Kultur der Gewalt über die Jahrzehnte mit etabliert hat und dass diese auch deswegen bis heute weiter bestehen. Ja, soweit.
Ganz herzlichen Dank, Frau Becker. Ich